Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unserer Kooperationspartner entstanden.
Warum kommt die Gleichstellung von Mann und Frau im Job so schleppend voran? Und wie kann es gelingen, Führungspositionen gerechter unter den Geschlechtern zu verteilen? Im Expertentalk von der Quote zur Qualität, Gender Equality als Unternehmensziel, diskutierte Eva Komarek, General Editor for Trend Topics des Styria Media Group, im Zuge der Schwerpunktwoche Erfolgsfaktor Frauen mit Eveline Breitwieser-Wunderl, Diversity Managerin der Porsche Holding, Christina Wilfinger, Geschäftsführerin der SAP Österreich und Lena Marie Glaser, Buchautorin und Expertin für New Work im Pressestudio.
Von der Quotenregelung zur echten Chancengleichheit ist noch ein weiter Weg. So lag 2023 der Frauenanteil in den Geschäftsführungen der 200 umsatzstärksten Unternehmen Österreichs laut Daten des Bundeskanzleramts lediglich bei 12,2%. Was sind die Gründe für dieses schleppende Vorankommen in Sachen Gleichstellung und wie kann es gelingen, Führungspositionen oder überhaupt Jobs gerechter zu verteilen? Das diskutieren wir jetzt im Expertentalk von der Quote zur Qualität, Gender Equality als Unternehmensziel, der im Rahmen der Schwerpunktwoche Erfolgsfaktor Frauen stattfindet, den die Presse mit Kooperationspartnern veranstaltet. Im Pressestudio begrüße ich dazu Eveline Breitwieser-Wunderl. Sie ist Diversity Managerin bei der Porsche Holding. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Christina Wilfinger, Geschäftsführerin von SAP Österreich. Schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Und Lena Marie Glaser, Buchautorin und Expertin für New Work.
Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
Ja, wir haben schon gehört in der Einleitung, das mit der Frauenquote funktioniert langsam, aber wirklich schnell geht das nicht mit der Gleichstellung. Ich möchte gerne mit Ihnen anfangen. Jetzt ist ja IT auch eher ein männerdominierter Beruf, eine männerdominierte Branche. Sie sind allerdings eine Frau an der Spitze. Wie schaut es bei SAP aus in Sachen Gleichstellung und auch Frauenförderung?
Ja, ich glaube, wir versuchen hier natürlich eine Vorreiterrolle einzunehmen und sehr viel zu tun. Wir haben in Österreich einen immer wechselnden Anteil von weiblichen Mitarbeiterinnen von zwischen 40% und 50%, in Führungspositionen zwischen 35% und 40%. Also ich glaube, wir haben da schon einiges getan, aber wir sind bei weitem noch nicht da angekommen, wo ich gerne hin möchte. Wie gesagt, wir haben unterschiedlichste Programme, wo wir auf der anderen Seite nicht nur das Thema Frauenförderung mit dem Business Woman Network, wo wir auch international mit anderen Unternehmen vernetzt sind, in den Vordergrund stellen, sondern Programm heißt bei uns Activating Men for Parity, weil ich glaube, es ist nicht immer nur ein Themenbereich, wo wir uns quasi miteinander stärken sollten, und das ist ganz wichtig. Also das Thema Female Empowerment, dass er sich gegenseitig zu stärken, ist wichtig, aber auch das Bewusstsein schaffen bei unseren männlichen Kollegen, weil teilweise ist es nicht vorhanden, ist es unbewusst da, und ich glaube, da müssen wir auch schon einen Schritt gehen. Würde ich mir wünschen, dass es von alleine geht? Natürlich ist es nicht so der Fall, ja, und deshalb glaube ich, ist ein stetiges Tun mit unterschiedlichsten Programmen und Initiativen. Und vielleicht noch ein Satz dazu, dass Sie die IT-Branche angesprochen haben. Ja, es ist eine männerdominierte Branche, aber ich möchte auch gleichzeitig eine Lanze brechen, insbesondere wenn man sich zumindest den österreichischen Markt ansieht, gab es auch bereits in der Vergangenheit von sehr vielen Marktbegleitern, ich sage, bei der SAP Österreich bin ich die erste Frau, aber wenn man sich die IBM ansieht, wenn man sich die Microsoft ansieht in der Vergangenheit, also da gab es schon in den letzten 20 Jahren einige Frauen an der Spitze, die durchaus auch als Role Model gedient haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Man muss zeigen, es geht, es ist machbar und nicht nur drüber reden. Und man muss auch Experimente eingehen, gerade was das Thema flexible Arbeitszeitmodelle angeht. Und dann, glaube ich, ist es eine Chance, Chancengleichheit nicht nur für Geschlechterparität, sondern insbesondere auch für Generationen. Und das ist auch etwas, was mir ganz wichtig ist. Wir haben 5 Generationen bei uns im Unternehmen. Ich glaube, es war, ich weiß jetzt nicht, in welcher Headline das es heute oder gestern in den Schlagzeilen war, 30% der Belegschaften von österreichischen Unternehmen gehen in den nächsten 3 Jahren in den Ruhestand. Ich glaube, auch da muss man kreativ werden, diese Dinge. Es ist nicht nur ein Geschlechterthema, sondern auch ein Thema, wo man Generationen mitnehmen muss.
Wir werden dann auf mehrere dieser Punkte auch noch mal etwas detaillierter eingehen. Frau Breitwieser, Automobilbranche, ähnlich wie bei der IT. Wie schaut es bei Ihnen aus?
Ja, ich möchte gleich da anschließen. Bei uns ist so, dass Automobilbau, wie gesagt, männlich dominiert, ist jetzt kein Geheimnis. Bei uns ist so, dass wir in etwa ein Viertel in der Belegschaft weiblich haben, aber ich möchte auch dazu kurz erklären, warum ist das so oder warum erscheint das möglicherweise wenig, weil wir ein Unternehmen sind, das sehr stark einzelhandelsgetrieben ist und unsere Einzelhandelsbetriebe bestehen halt aus Werkstätten und aus dem Vertrieb. Und in den Werkstätten ist es traditionell so, dass die sehr männlich dominiert sind. Also der Zentrale ist durchaus anders, ist auch im IT-Bereich ist es anders. Also das Verhältnis. Bei den Frauen in Führungspositionen gehen wir in Richtung 20%, ja, und stetig weiter. Also wie gesagt, ich glaube, man muss ja immer ein bisschen die Brücke schlagen zu dem, wie viele Frauen man in der Belegschaft hat und erstmal sozusagen die Frauen in der Belegschaft auch erhöhen, in der Gesamtbelegschaft und dann eben auch in den Führungspositionen nachziehen. Und da sind wir wirklich dabei, da Schritt für Schritt weiterzukommen. Auch natürlich unterstützt mit zahlreichen Programmen. Ja. Und danke auch gleich für das Argument. Ich habe schon stark genickt mit dem Thema, die männlichen Allies hier wirklich vor den Vorhang zu holen und zu stützen, weil alleine als Frauenkraft, als weiblicher Kraft wird es nicht gehen. Wir haben halt in den Unternehmen, also im Moment, sehr stark männliche Führungsdominanz. Und da ist es einfach wichtig, dass genau diese Männer für die Zukunft Absolut. Die Frauen in Stellung bringen, als Sponsoren dienen, als Mentoren dienen. Und so, glaube ich, kann es gemeinsam gehen.
Frau Glaser, Sie beschäftigen sich ja stark mit Transformation der Arbeitswelt, vor allem auch aus der Perspektive junger weiblicher Beschäftigter. Wie schätzen Sie denn jetzt die allgemeine Lage ein? Wir haben hier ja zwei große Unternehmer, zwei Großkonzerne. Wie ist denn sozusagen, wenn wir uns das jetzt über die Unternehmer querbeet anschauen, wie viel Awareness haben wir da schon und wie kommt man da voran in der Gleichstellungsbemühen?
Ja, aus meiner Beobachtung, gerade in Österreich, da haben wir schon noch viel aufzuholen. Also es sind gerade auf dem auch so Best Practices, wie wir jetzt gehört haben, wo das dann ganz oben in der Spitze auch als wichtiges Thema angesiedelt ist. Aber ich arbeite eben auch viel mit KMUs und habe auch Einblicke in sehr konservative Arbeitswelten und da merke ich, dass das Bewusstsein fehlt. Mhm. Wir haben jetzt einen wichtigen Punkt gehört, die Männer sind wichtige Allies und ich merke das ganz klar, wenn ich mit Geschäftsführung zu tun habe und sind sehr oft männliche Geschäftsführer und die haben dann eben Mitarbeiterinnen, die ihnen direkt zuarbeiten und die werden gefördert, dann ist das für die auch, für die Männer eine Riesenbereicherung. Also die strahlen dann auch und erzählen mir auch von diesem Austausch, dass sie erst das Bewusstsein auch bekommen, indem sie auch mit den weiblichen Kolleginnen überhaupt in diesem Austausch sind, dass sie einen Einblick auch kriegen in diese Lebenswelten. Also ich merke, da ist viel im Tun. Transformation ist im vollen Gange, aber es gibt einfach auch noch sehr, sehr viel zu tun und vor allem eben, ich finde auch der erste Schritt ist, dieses Bewusstsein schaffen und dann gerade auch in kleineren Unternehmen das Argument, wir haben die großen Budgets ja nicht. Ne? Also jetzt haben wir hier zwei Vertreterinnen von sehr großen Unternehmen, die da auch investieren, auch im Hinblick auf Talente zu gewinnen und zu halten. Also da wird dieses Thema bewusst auch angeschaut, aber es gibt eben kleinere Betriebe, die eben da sagen, ja, sie können da nichts tun, sie haben die Mittel nicht. Aber es beginnt einfach wirklich mit diesem Hinschauen, auch das Potenzial einfach zu erkennen, dass es auch in kleineren Betrieben gibt und das Thema eben nicht so als, ja, das müssen wir jetzt mitmachen, weil da gibt es jetzt die verschiedenen Verpflichtungen, dass wir uns da irgendwie mit dem Thema beschäftigen, sondern das wirklich ganz als oberste Prämisse, also als oberste Priorität auch anzusetzen.
Mhm. Also wie sinnvoll, es gibt ja immer die berühmte Quotendebatte. Die einen sind dafür, die anderen sagen, auch Frauen sagen, ich will jetzt keine Quotenfrau sein, gilt ja schon fast als Schimpfwort. Mhm. Wie viel bringen Quoten? Ist das eine gute Regel? Es kommt ja jetzt dann auch der Corporate Sustainability Reporting Directive neu, die ist ja dann gültig jetzt dann sozusagen ab heuer. Was bringen solche Quoten und Regeln, um mehr zu bewegen?
Also wenn ich das vielleicht gleich aufgreifen darf, ich glaube, es ist kein Allheilmittel. Das ist, also you get what you measure, am Ende des Tages ist es eine KPI und wenn eine KPI in harten Business Results niederschlägt, dann muss sie in irgendeiner Form erfüllt werden. Das heißt, man kann natürlich durch Quoten, Regelungen sehr, sehr viel bewegen, aber es ist sicher kein Allheilmittel, um gesellschaftliches Umdenken quer über, ich sage, das funktioniert bei großen Unternehmen wahrscheinlich und das haben wir gesehen mit der Aufsichtsratquote, also da hat sich ja durchaus einiges bewegt. Ist es schnell genug gegangen? Vermutlich nicht. Ist es ein Allheilmittel? Definitiv nicht. Und gerade bei KMUs, wo wahrscheinlich auch die Möglichkeit gar nicht so schnell da ist, braucht man auch andere Measurements, man braucht andere Methoden. Und wie gesagt, das Thema mit dem Bewusstsein machen und ich nenne es jetzt einmal Role Models, was natürlich schwer zu messen ist, in den Vordergrund zu stellen, ist wahrscheinlich auch ein soziokulturelles Thema, weil, und das nehme ich sehr stark im Dachraum wahr, ich weiß nicht, wie Sie es wahrnehmen, ja, aber gerade Dach ist hier eine, oder Österreich, Deutschland, ja, Schweiz, ist hier schon noch einmal im Vergleich zum Zentraleuropa oder zum gesamten europäischen Vergleichmarkt schon noch sehr, sehr konservativ. Mhm. Und wenn man sich die Zahlen ansieht in Bezug auf Rankings, wo wir hier stehen, unabhängig jetzt vom Gender Pay Gap generell mit weiblichen Beschäftigten in Vollzeit etc., also ich glaube, da sind wir schon im hinteren Drittel, also ich habe jetzt nicht alle Zahlen parat. Und das ist ein gesellschaftliches Thema, was wir haben, was man wahrscheinlich nicht nur durch eine Quote, aber auch lösen kann. Und da, glaube ich, gibt es schon noch sehr, sehr viel zu tun, weil wenn man es vergleicht, selbst mit patriarchisch geführten Systemen oder Gesellschaften wie den Spaniern oder den Italienern, rein politisch, wenn man sich ansieht, wie Frauen in Führungspositionen anteilsmäßig auf der Länderquote verteilt sind, hat da der Dachraum eine, ja, definitiv einen großen Schritt aufzuholen.
Ja, ich würde Ihnen recht geben, auf jeden Fall, dass sie kein Allheilmittel ist, die Quote, aber ich bin tatsächlich eine Befürworterin und breche auch eine Lanze für diese Quote, weil ohne die Quote werden wir es nicht schaffen. Genau. Das ist meine ganz klare Meinung.
Muss man anfangen.
Genau, und vor allem diese ersten Schritte, weil wir reden ja auch in Österreich eben von, glaube ich, einem 10%igen Anteil Frauen in Top-Führungspositionen, und da jetzt weiterzukommen und zu sagen, man braucht ja eine gewisse Anzahl von Frauen, dass man, weil eine Frau im Vorstand, das ist immer der Klassiker, ja, das macht sozusagen noch, ist noch keine Diversität. Wir brauchen halt wirklich 20, 25 oder 30%, damit es dann, glaube ich, von selber geht. Also ich glaube, ich sehe die Quote so als Vehikel, dass man sagt, okay, auf dem Weg dahin, und wenn dann einmal 20, 25, 30% Frauen in Führungspositionen sind, ich glaube, dann braucht man es auch nicht mehr. Und man
Icebreaker.
Muss, genau, Icebreaker. Und ich glaube, man muss wirklich auch aufpassen, da gebe ich Ihnen auch völlig recht, dass man nicht sozusagen die Quote so verortet und ohne begleitende Maßnahmen, weil das ist, halte ich für brandgefährlich. Und ich sehe das auch bei jungen Frauen, und dann gleich an die Frage, die sagen dann eben, ich will keine Quotenfrau sein. Ja, das verstehe ich auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite sage ich, okay, wir brauchen auf jeden Fall die Quote eben, um als Vehikel um vorwärts zu kommen.
Frau Klauser, wie ist das mit der jungen Generation? Wie motiviert sind die, in Führung zu gehen, die Frauen?
Also aus meiner Beobachtung, da hat sich was verschoben, weil wir sprechen oft davon, wir brauchen mehr weibliche Führungskräfte, aber es gibt gleichzeitig den Trend, dass immer weniger, nicht nur Frauen, aber immer auch jüngere Männer sagen, nein, das tue ich mir nicht mehr an. Also das, wie heute Führung gelebt wird, was von einer Führungskraft erwartet wird, das wollen wir eigentlich gar nicht. Deswegen auch so dieses Umdenken, wie muss sich dieses Bild oder was macht eigentlich eine gute Führungskraft aus? Was ist auch das Unternehmen gefragt, welche Rahmenbedingungen muss es schaffen? Da muss man wirklich ansetzen. Und es reicht eben nicht zu sagen, ja, wir brauchen mehr Frauen und die trauen sich das nicht zu und die wollen keine Verantwortung übernehmen, die wollen das, aber unter ganz anderen Rahmenbedingungen. Und deswegen sind wir da wirklich erst am Anfang, und ich beobachte es auch in den Unternehmen, wo das immer ein wichtiges Thema ist, ganz oben angesiedelt ist. Ja, da wollen auch junge Menschen, unabhängig vom Geschlecht, auch Führung übernehmen, und zwar viel breiter als nur die eh so durchs Leben mit den Ellbögen rennen und sagen so ich, ja, sondern all jene, wenn wir von Diversität sprechen, die wir brauchen, ja, die ganz unterschiedliche Lebensrealitäten haben, unterschiedlichen Bildungs-, sozialen Hintergrund, unterschiedliches Geschlecht. Und da müssen die Unternehmen einfach wirklich noch dran arbeiten. Ja.
Was sind denn so die wesentlichen Forderungen oder Wünsche dieser Generation, um die Verantwortung zu übernehmen, um in Führung zu gehen?
Also ich würde sagen, ein ganz wichtiger Aspekt ist tatsächlich einerseits ja diese Bildung, also diese Weiterbildung, auch diese Unterstützungsmaßnahmen zu bekommen, dass sie da reinwachsen können. Sie wollen und sie brauchen auch eben dieses Arbeitsumfeld, diese Arbeitskultur des Miteinanders. Also ich spreche da sehr viel auch mit jungen Menschen. Das Wort der Gemeinschaft kommt da sehr oft vor. Die sind eben nicht faul. Die wollen ein Arbeitsumfeld, in dem sie halt sich halt auch einbringen können. Also es ist auch so einen Job zu haben, der Sinn macht. Das hören wir ja auch immer wieder. Das sind sicher so Wörter oder Schlagwörter, die da immer kommen. Aber aus meiner Beobachtung heraus muss man sie wirklich ansprechen. Man muss sie auch ermutigen und ihnen dann auch die Zeit geben, da auch reinzuwachsen. Also das ist schon was ich beobachte, und dann eben, wie der Führungsalltag einfach auch gelebt wird. Ja, ich glaube, das kennen wir alle, es ist in kleinen und großen Unternehmen nicht viel anders. Da ist sehr viel Zeitdruck, da ist sehr viel auch teilweise toxisches Arbeitsumfeld, und je weiter man sozusagen an Verantwortung kommt, desto mehr haben die jungen Menschen das Gefühl, dass sie da auch nicht mehr so leben und nicht mehr so arbeiten können, wie sie das wollen. Also ich würde sagen, das ist auch, zieht sich auch durch meine Gespräche mit jungen Menschen, sie wollen einfach entsprechend ihrer Bedürfnisse auch arbeiten. Und das geht sich teilweise nicht ganz aus mit der Realität.
Mhm. Also da geht es jetzt nicht nur um Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Das Thema ist auch ein ganz wichtiger. Also das Vereinbarkeitsthema, würde ich sagen, ist das eins, spielt ganz, ganz weit oben. Also das wird ja politisch immer so heiß diskutiert. Die kürzeren Arbeitszeiten, immer sehr, sehr politisch. Bei den jungen Menschen geht es wirklich ganz klar auch um diese bessere Vereinbarkeit, ja, zwischen dem Beruf. Also Arbeit ist für sie auch wichtig, ja, und sie wollen auch was leisten. Ne? Aber eben dieses Beste in Einklang bringen, eben einerseits eben mit Familie, Freundinnen, anderen Interessen wie Hobbys, aber auch anderen Verpflichtungen, die sie haben, eben wie Familie. Allerdings ist das Vereinbarkeit nicht nur ein Thema für Frauen mit Kindern, es ist einfach für immer mehr junge Menschen, auch für junge Männer, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und sie suchen sich danach auch ihre Arbeitgeber aus. Mhm. Und da muss man auch wirklich drauf hinschauen. Unternehmen, die das anbieten, die haben einen riesen Marktvorteil.
Mhm. Zwei Dinge, die ich da gerne vielleicht fragen würde oder in den Raum stellen möchte. Das eine ist das Thema des, ja, des berühmt-berüchtigten Purpose. Ich glaube, nach dem suchen wir alle, weil wenn wir so eine Tätigkeit jeden Tag haben, dann steht man leichter auf, dann geht es einem leichter von der Hand. Und ich glaube, man muss auch den Realitätssinn irgendwo in den Vordergrund stellen und sagen, es wird nicht jeden Tag Spaß machen und es wird auch nicht jeden Tag irgendwie der Job einen Sinn ergeben und manche Dinge bedeuten einfach, get the job done. Also das ist so ein bisschen was, mit dem ich ab und zu hadere. Mhm. Also es ist schön, wenn man das in den Vordergrund stellt, aber nicht nur, es sollte ein Teil dessen sein, aber es gibt einfach Dinge, die, ja, es macht nicht immer Spaß, Verantwortung zu übernehmen und das versuche ich halt dann auch insbesondere bei Gesprächen mit jungen, engagierten Personen, Kolleginnen und Kollegen, da unterscheide ich jetzt natürlich nicht vom Geschlecht, das ist sowohl als auch, das auch mitzugeben, es wird Dinge geben, die haben nicht immer einen Sinn und das gehört einfach zu jedem Job dazu. Und also, außer ich lasse mich jetzt gerne eines Besseren belehren, das ist wahrscheinlich egal in welcher Branche, so dass es Dinge gibt, die nicht immer unbedingt einen Sinn ergeben, egal ob das jetzt der KMU ist oder vielleicht der Großkonzern. Mhm. Und das Zweite, was Sie angesprochen haben, und da spreche ich jetzt natürlich nur eine bestimmte Zielgruppe an und wir haben, ja, wenn ich jetzt von, sagen wir vielleicht einmal gut ausgebildeten, ich sage mal vielleicht im akademischen Bereich, wenn wir es versuchen einzugrenzen, und ja, ich glaube, das würden wir alle unterschreiben und das wird Ihnen jede politische Partei wahrscheinlich, egal welcher Couleur, unterschreiben. So hoffe ich, dass wir Kinderbetreuungsthemen in Österreich haben und hier was tun müssen für die Ganztagesplätze. Ich glaube, das ist unbestritten. Aber wo ich dann schon oft meine Zweifel habe und ich habe das mit Personal, ich habe das in meiner Diskussion mit renommierten Personalberatern in den Raum gestellt und ich spreche jetzt nur vom urbanen Bereich. Wenn Sie Fachkräftemangel haben, und ich glaube, das ist unbestritten, dass das in vielen Bereichen der Fall ist, dann gehen Sie doch bitte in Wiener Kinderspielplätze ab 15 Uhr. Sie werden hier sehr viel gut ausgebildete, zumindest weibliche Fachkräfte finden, die bestens ausgebildet sind, die mindestens alle ein Matura-Niveau haben, obwohl das nicht unbedingt zwingend, also ich will da jetzt nicht werten, aber oder zumindest Fachhochschul- oder Universitätsabsolventen sind, die alle irgendwo zwischen, ich sage jetzt einmal, 12,5 und 25 Stunden arbeiten. Und da stelle ich mir schon die Frage, und ich spreche jetzt wirklich eine bestimmte Zielgruppe an, warum ist das so? Weil wenn man jetzt im urbanen Bereich und vielleicht jetzt nicht in jeder Landeshauptstadt Österreichs, aber ich spreche jetzt nur für den Wiener Raum, ich glaube, wenn man möchte, ist es durchaus möglich, sein Kind ganztags betreuen zu lassen ab dem ersten Lebensjahr.
Aber Sie stellen da jetzt eine sehr wichtige Frage.
Ich stelle es nur in den Raum. Ich möchte nicht die Antwort geben, ich stelle es als Gedanken
in den Raum. Sie stellen eine wichtige Frage, weil ich frage mich auch manchmal, ob ein bisschen auch sozusagen die Frauen, es ist natürlich ein bisschen provokant, aber sind die Frauen auch ein bisschen selbst daran schuld, dass sie nicht weiter nach oben kommen? Oder ist es der gesellschaftliche Druck, der sie dann sozusagen als Rabenmütter verurteilt, weil sie nicht bereit sind, dann ihre Kinder halt zumindest einen halben Tag selbst zu betreuen. Mhm. Was meinen Sie, wo liegen die Gründe?
Also ich würde sagen, ich glaube, es ist ein Mix aus diesen Gründen, die Sie gerade genannt haben. Also das eine ist tatsächlich eine gesellschaftliche Normierung, mit der wir leben und natürlich auch diese mangelnden Rollenvorbilder, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja. Es gab halt eine lange Zeit, wo es so war, dass die Frauen halt am Herd waren und das war durchaus so gewünscht, würde ich mal sagen, in einer patriarchalen Struktur. Und wir haben vorher auch schon diskutiert, also es war erst 1976, dass die Frauen in Österreich per Gesetz befreit wurden von dem, dass der Mann, Ehemann oder der Vater zustimmen musste.
Das soll man sich mal vorstellen, dass man arbeiten gehen darf. Ja? Das heißt, die Arbeitswelten, die wir geschaffen haben in Österreich oder auch in der Dachregion, sind einfach Arbeitswelten, die von Männern für Männer geschaffen wurden. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und 1976 ist nicht so weit weg. Ja. Und ich glaube, es geht einfach sozusagen langsam über Role Models, dass man es sieht. Zum Glück sieht man übrigens auch gut ausgebildete Männer auf den Spielplätzen, nicht nur in Wien.
Das vergesse ich.
Genau, das ist halt eben
diese Frage der Kinderbetreuung, aber ich glaube, es ist tatsächlich immer nur sehr stark diese Rollenzuschreibung eben. Wozu brauchst du überhaupt ein Kind? Warum, wenn du eh schon wieder voll arbeiten gehst zum Beispiel? Also in unserem Kulturkreis finde ich so gelernt ein Stück weit. Also ich glaube, es ist echt dieses Unlearn und die Männer einfach viel stärker einzubringen und mit einzubeziehen. Also ich finde, das fängt wirklich zu Hause an, in der Partnerschaft. Übrigens, ich könnte euch heute auch nicht hier sitzen, wenn nicht mein Mann die Kinder betreuen würde. So einfach ist das, ja. Also ich glaube, man muss das einfach von Anfang an klar machen und sagen, okay, wenn man sich für Kinder entscheidet, dann bitte tragt einen Teil natürlich die Gesellschaft, die Politik, indem sie die Betreuungsplätze schafft, aber natürlich auch in einer Partnerschaft muss das gleichwertig gelebt werden.
Ich will jetzt nicht nur mit zwei Statements oder mit zwei blasphemischen Quotes, ich meine, den Begriff Rabenmutter gibt es übrigens nur in der deutschen Sprache.
Richtig, ja.
Es gibt keine Übersetzung dafür. Also das ist auch schon einmal irgendwo bezeichnend. Und deshalb kann ich 100% unterschreiben. Und das Zweite ist, und das gefällt mir immer so gut, es gibt ja auch diesen Spruch, it takes a village to raise a child. Ja. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr dieses, ich sag mal, dieses dörfliche Umfeld, wo jeder die Großeltern irgendwo diesen Verband oder Verbund hat an unterschiedlichen Betreuungsmöglichkeiten. Und ja, es ist noch viel zu tun, wo man natürlich auch staatlich investieren muss. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Und ich sage Infrastruktur ausbauen. Aber ich glaube, dieses Village, und wir sprechen hier natürlich jetzt immer wieder von dieser privilegierten Bubble von gut ausgebildeten Personen sprechen, es ist schon machbar. Und es ist natürlich, es hat sehr viel mit der Partnerschaft zu tun, aber es ist auch ein gewisses Wollen, ein Investment dabei. Und wo ich halt immer ein bisschen damit hadere, und ich habe für mich auch noch keine Antwort gefunden, vielleicht kann man das hier jemand beantworten, wir sprechen dann auch immer wieder von der Altersarmut der Frauen. Und natürlich ist das jetzt in einem gewissen Einkommensbereich ein absolutes Thema. Aber ich denke mir dann immer, wenn wir von gut ausgebildeten Frauen sprechen, die dann ab 30, ich sag jetzt einfach eine Zahl, für 10, 15 Jahre in die Teilzeitarbeit gehen, das muss ja auch im Beziehungskonstrukt etwas machen. Ich sage, ich verdiene jetzt plötzlich um mein Eck weniger. Was heißt das dann? Ich meine, jede zweite Ehe wird geschieden. Mhm. Was bedeutet das? Also das sind für mich so viele Fragen, auch aus wirtschaftlicher. Ja. Und da könnten wir wahrscheinlich jetzt eine Diskussion anfangen zum Thema wirtschaftliche Ausbildung in der Schule. Ich habe für mich keine Antwort gefunden, aber ich verstehe es dann oft nicht.
Ja, vielleicht, wenn das Paar gleichwertig verdient, wenn ich das nur kurz sagen darf, dann ist es meistens nicht so ein großes Thema, weil dann können ja beide zum Beispiel 30 Stunden machen oder so. Aber wenn natürlich, und das ist halt schon, würde ich jetzt sagen, oft, ich habe jetzt auch keine Zahlen bei Hand, aber dass der Mann natürlich deutlich besser verdient als die Frau, dann ist das eine familiäre Entscheidung. Ja. Und das, glaube ich, das spielt auch mit rein. Ja. Und die Frage ist aber immer, was können Unternehmen dafür tun?
Ne? Genau. Also, aber das geht dann schon sehr lange auseinander, wenn man dann so diese 10, 15 Jahre Teilzeit,
die fehlen dann.
Aber das ist mir eben auch aufgefallen, gerade eben bei jüngeren Frauen oder in den 30ern. Ich glaube, das ist ein ganz guter Maßstab. Also das ist auch so meine Peer Group sozusagen und ich beobachte das dann schon auch und denke mir, da sind wir teilweise noch nicht wirklich weitergekommen. Ja, das steckt eben so stark auch noch immer drinnen. Der eine Aspekt ist sicher, dass die Bezahlung, es ist ganz oft, dass ich eben beobachte, auch in meinem direkten Umfeld, dass in den Beziehungen, wo eben der Mann mehr verdient, es einfach sich mehr oder weniger logisch ergibt. Ja, aber es gibt auch jene, und das macht mir dann schon Mut, die dann ganz bewusst sagen, wir organisieren uns das anders. Also es geht anders, aber man muss sich die Zeit nehmen. Mhm. Und auch kürzlich in meinem familiären Umfeld war genau das gleiche Thema und dann habe ich es richtig auch von meiner Anverwandten sozusagen gehört. Es ist aber richtig viel Arbeit und es liegt auch wieder an ihr. Also sozusagen dieser Mental Load, sich das dann zu organisieren, auch wenn sie jemanden hat, der grundsätzlich dabei ist, ist wieder bei den Frauen. Ja. Also es ist schon, also es tut sich sehr was. Und wenn man es anders machen will, dann ist es auch sehr, sehr schwierig. Und eben dieses Zusammenspiel, also die Unternehmen haben eine Verantwortung, da auch eben neue Modelle. Also ich glaube, ich im Vorfeld auch mitbekommen habe, es gibt ja auch andere Konzepte, die ihr, glaube ich, auch anbietet, oder? Ja. Wie Führung oder wie man generell auch Jobs anders gestalten kann. Also da, glaube ich, möchte ich auch noch anknüpfen an dieses klassische Bild, das Perfekte ist eine Person, diese 40 Stunden, also ich verallgemeine es jetzt, und wir müssen alle dieses eine Modell fahren, sondern da gibt es einfach, es tut sich sehr viel. Es gibt viele ganz spannende Modelle, Jobsplitting, weiß nicht, geteilte Führung, viele Modelle, wo man, glaube ich, gute Beispiele auch hier haben. Und da ist, glaube ich, finde ich spannend. Ja,
ja, Frau Breitwieser, Sie bieten das ja, glaube ich, auch an. Mhm. Vielleicht können Sie uns ein bisschen aus Ihrer Erfahrung sagen, wie funktioniert das, wie wird das angenommen und bringt das auch etwas, dass man sagt, man kann trotzdem vielleicht auch, wenn man nicht volle 40 Stunden arbeitet, in die Führungsebene.
Ja, also auf jeden Fall bringt das was.
Und also bei uns ist so, wir haben erst einen Piloten gestartet, was zum Thema Shared Leadership, also wie von dir angesprochen, funktioniert super. Ja.
Und wir haben ganz viele Führungskräfte in Teilzeit. Das ist mehr das Modell, was wir jetzt so haben. Und das geht ab 24 Stunden, manche machen 30 Stunden, kommt drauf an oder irgendwas dazwischen. Und zu meiner Freude nicht nur Frauen, ja, weil das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Also auch hier sind wieder Männer der absolute Gamechanger. Ja, wir haben einen Prokuristen, der in Teilzeit arbeitet mit 24 Stunden, aber die Frau Ärztin ist und der halt einfach gesagt hat, okay, erste Zeit macht sie, zweite Zeit macht er. Und auch Teamleiter in Teilzeit und damit startet es einfach, ja. Und das funktioniert und damit kann auch die Frau sozusagen diesen Gap, den sie möglicherweise hier hat, schließen und dann einfach nahtlos auch weitergehen, weil das ist ja immer das Problem. Es reißt dann irgendwann mal ab in dieser Phase zwischen 30 und 40 und dann sagen wir, warum haben wir keine Frauen in Top-Führungspositionen? Weil einfach diese Zeit sozusagen fehlt, um diese Positionen aufzubauen. Und ich glaube schon, dass das ein gangbarer Weg ist. Also ja, eben Shared Leadership oder Führung in Teilzeit. Und vielleicht noch kurz dazu, auch eben das Thema Kinderbetreuung finde ich ja extrem wichtig, dass auch Unternehmen hier die Verantwortung tragen. Also wir haben halt Sommerprogramme zum Beispiel in den Ferien, wird sie auch haben. Und wir haben eben den Betriebskindergarten in Salzburg gegründet, das war 2019. Und haben den jetzt, bauen den gerade zum dritten Mal aus. Also der Bedarf ist absolut da. Ja, wir sind an einer der größten Kindergärten in der Stadt Salzburg. Hätten wir uns auch so auch nicht gedacht. Aber das funktioniert halt einfach gut und damit muss ich auch dazu sagen, kommen die Frauen früher zurück in den Job, also sagen, okay, ich kann mein Einjähriges hinbringen und bleiben auch sozusagen mit, oder bleiben und kommen auch mit mehr Stunden zurück, schneller und schneller, weil das einfach, weil ich weiß, okay, mein Kind ist da gut betreut, dann funktioniert das. Das finde ich, ist dann
die Säule. Vor allem ist es auch logistisch extrem einfach.
Genau. Und wenn das gut zusammenspielt, denke ich mir, das Individuelle, die gesellschaftliche und das Unternehmerische, dann kann das funktionieren.
Ja, ich glaube, ich kann das alles nur, ich möchte jetzt nichts wiederholen.
Was bieten Sie da konkret an oder wie unterstützen Sie
das? Ich glaube, ich kann sehr, sehr viel von dem, was gerade gesagt worden ist, vollkommen unterstreichen, was wir genauso anbieten. Wie gesagt, Co-Leadership-Rollen bei uns. Wir haben jetzt unlängst ein Beispiel, wo die Kollegin eigentlich gesagt hat, sie kommt nach 6 Monaten zurück, dann hat sich eine Führungsrolle ergeben. Und man ist mit ihr in Kontakt getreten und gesagt, schau her, kannst du dir das irgendwie organisieren? Sie hat sich dann relativ früh ein Au-pair und ist nach 2 Monaten oder nach 3 Monaten nach dem Mutterschutz, die hat das quasi dann hochgefahren, so mit 60%, 80% ist jetzt wieder Vollzeit, bis sie das mit dem Au-pair dann irgendwie eingespielt hat. Auch das gibt's. Also wie gesagt, da haben wir unterschiedlichste Modelle, da probieren wir auch sehr viel aus. Vorhin schmunzeln müssen, unsere Coding-Workshops, die wir anbieten im Sommer, die sind innerhalb von einer halben Stunde ausgebucht. Also das ist dann schon ein bisschen älter, also ab 6, wo wir natürlich auch wieder versuchen, wie gesagt, das ist ein Give and Get, nicht nur jetzt die Kinder zu betreuen, sondern auch auszubilden, weil es ist ja nicht nur eine Betreuung, sondern auch ein qualitatives Thema. Und Eltern-Kind-Büro, also ich glaube, sehr viele dieser Maßnahmen, die gerade angesprochen worden sind. Was ich auch ganz spannend finde, was sich bei uns in den letzten Jahren sehr stark etabliert hat, jetzt komme ich wieder auf dieses Generationenthema, diese Job-Sharing. Wir haben, wie gesagt, natürlich ein Ausbildungsprogramm, ein Talenteprogramm für jüngere Kolleginnen und Kollegen. Und wir bieten dieses Arbeitszeitflexibilisierungsprogramm auch für Kollegen an, die gerade, oder Kolleginnen und Kollegen an, die jetzt quasi vom Vorruhestand sind, die sagen, naja, eigentlich finanziell geht's mal ganz gut. Ich muss jetzt nicht mehr 40 Stunden, bleiben wir bei dem 40-Stunden-Beispiel. Und dieses Co-Rollenmodell von sehr erfahrenen Personen, wie gesagt, jungen, hungrigen Talenten zusammenzubringen, das sehen wir ganz, ganz stark. Weil gerade jetzt diese Babyboomer, ich glaube, in jedem Unternehmen ist es so, Babyboomer gehen in Pension und da geht wahnsinnig viel an Erfahrung mit. Und das kann man, ich habe noch kein Unternehmen gesehen, was ein gutes Knowledge Management, so ein gutes Knowledge Management Dokumentationssystem hat, was das alles irgendwie festhält. Das heißt, hier von dieser Erfahrung zu profitieren und das dann auch den jüngeren Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitzugeben, das finde ich bei uns sehr, sehr befruchtend und das kommt auf sehr guten Anklang. Und das, wie gesagt, ist so, Kollegen, die schon gesettelt sind, haben dann automatisch mehr Freizeit, gehen aber nicht weg vom Unternehmen und das hat auch ein extremes Unternehmensbindung. Ich bin jetzt nicht alleingelassen, gerade in Großkonzernen, wo ich sage, okay, was ist jetzt der Purpose? Ich bin jetzt da, übernehme den Job. Ich weiß eigentlich nicht so wirklich, wo links und rechts ist bei allen Onboarding-Programmen, die da sind. Dann hat man auch in irgendeiner Form so jemand an der Hand, wirklich an der Hand, der sagt, nein, Moment, so läuft der Hase jetzt unter Anführungszeichen.
Nicht nur Knowledge-Transfer, sondern wirklich auch Transfer und so Reverse-Mentoring eigentlich at its best. Mentoring, wichtiges Stichwort. Wie wichtig sind auch Mentoring-Programme jetzt in einem Unternehmen, um hier sozusagen Frauen aufzubauen, die dann in Führungsposition gehen?
Ja, sehe ich schon wichtig, wobei bei uns ist tatsächlich so, dass wir gesagt haben, nicht nur Frauen werden gementort, sondern es soll ja Chancengleichheit herrschen. Das heißt, wenn Männer ein Mentoring-Programm besuchen wollen oder wenn sie einen Mentor wollen, dürfen sie natürlich genauso einen Mentor oder Mentorin haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man hier die Chancengleichheit einfach wahrt.
Und ja, es ist wieder ein Baustein, aber ich warne halt immer davor, dass man sagt, okay, man schickt die Frauen in Mentoring-Programme und die Unternehmenskultur bleibt gleich. Ja. Ja. Weil das bringt aus meiner Sicht gar nichts, weil diese berühmte Rose im Reisfeld, die wächst da sehr schlecht, weil es ist sehr wässrig in dieser Umgebung. Und also nur als Sinnbild, also es braucht einfach wirklich diese Kulturarbeit im Unternehmen, weil sind wir bereit für mehr Frauen in Führung?
Eine ganz wichtige, wollten Sie noch was dazu sagen? Weil ich wollte jetzt gerade die Kultur ansprechen. Wie bringen wir diesen Kulturwandel zustande?
Jeden Tag weitermachen, 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 weitermachen. Also ich glaube, alle diese Dinge, die heute schon genannt worden sind, ich meine, das zum Thema Mentoring, was vielleicht, finde ich, auch ganz gut dazu passt, ist, Kulturwandel kann nicht nur, ja, es kann, muss im eigenen Unternehmen stattfinden, aber ich glaube, das ist ein generelles Statement für die wirtschaftliche Lage als europäisches Unternehmen, egal ob mein KMU ist oder ob mein Großbetrieb ist, sich zu öffnen, auch das aus den Unternehmensgrenzen heraus. Natürlich kann der Kulturwandel sehr stark oder muss sehr stark von innen getrieben sein, mit Beispielen, mit Programmen, mit Methoden, mit KPIs, die auch wirklich gemessen werden. Ja. Also es muss auch Konsequenzen haben, weil wenn es jetzt, man kann sich sehr viel auf schöne PowerPoints und Unternehmenspräsentationen schreiben, nur wenn es dann nicht gelebt wird und auch mit Konsequenzen umgesetzt wird, dann ja, wird sich auch nichts ändern. Aber zum Thema Mentoring finde ich es auch sehr gut und das ist natürlich auch erfordert einen gewissen Mut von Unternehmen, wenn man über die Unternehmensgrenzen hinausgeht. Das hat jetzt natürlich nicht nur etwas, kann man jetzt sagen, oh mein Gott, ich verliere meine Talente, wenn ich jetzt am anderen Mitbewerb vielleicht sogar, Mitbewerb ist immer schwierig, oder Marktbegleiter, Lieferanten, Kunden etc., wenn da einen Austausch gehe, aber das hat erstens aus meiner persönlichen Karriereerfahrung unglaublich viel gebracht, bringt aber auch wieder für die Unternehmenskultur sehr viel. Und ich habe es vorhin kurz in meinem Eingangsstatement erwähnt. Bei uns nennt sich's intern Business Woman Network. Wie gesagt, gibt es ein lokales Chapter in Österreich, aber auch international. Und wir versuchen hier mit anderen Unternehmen auch in den Austausch zu gehen, weil ich glaube 70-80% der Programme, gerade bei großen, decken sich vielleicht. Aber man nimmt immer irgendwo was mit. Und gerade das Thema dann Mentoring auch außerhalb der eigenen Unternehmenswende, wo man dann wieder vielleicht frische Impulse mit hineinbringt, finde ich für so einen Kulturwandel ganz, ganz wichtig. Neben dem Thema, und jetzt weiß ich wiederhole mich, es muss auch wirklich dann konsequent gelebt werden, weil nur schön irgendwo auf einen Geschäftsbericht schreiben, das alleine reicht leider nicht. Ja. Ja.
Das heißt also, die neue CSRD-Regelung wird diesbezüglich zumindest jetzt, was eine gewisse Größe betrifft, das betrifft ja immer dann auch nur wiederum die Größeren, schon was bringen.
Ich gehe davon aus, ich glaube, jede Maßnahme hat bis zum gewissen Grad die Berechtigung, wenn es, wie gesagt, mit Begleiterscheinungen ist. Ich glaube auch nicht, dass es ein Allerheilmittel wird, so wie wenige dieser Maßnahmen, weil ein kultureller Wandel jetzt mit einzelnen KPIs, das wird nicht vonstatten gehen. Und
kann man leider nicht per Richtlinie verordnen.
Das wird nicht ganz funktionieren. Ich glaube, es ist ein Baustein, der hoffentlich genau das bringen wird, was wir davon uns erwarten. Wir werden es dann wahrscheinlich in 1-2 Jahren erst sehen. Das ist im Vorhinein immer schwierig zu prognostizieren, aber ich glaube auch und ich glaube, Sie haben es vorhin gesagt, bei KMUs muss man dann wahrscheinlich noch mit anderen Methoden arbeiten und mit sehr viel Bewusstseinsbildung und Beispielen. Und ich glaube, Gründerinnen und Frauen gibt es ja, glaube, also wenn man so die Gründerprogramme und die Einzelunternehmen, also die EPUs ansieht, da gibt es ja wahnsinnig viel erfolgreiche Frauen schon in Österreich. Ja. Und ich glaube, da die noch mehr in den Vorrang bringen, vielleicht ist das eine Möglichkeit. Ja.
Also auch da wieder Sichtbarkeit, Role Models ist so
absolut
der richtige Weg. Aber eben, ich wollte auch noch mal kurz nachfragen, wenn Frau Glaser, was brauchen wir oder was braucht vielleicht jetzt auch die jüngere Generation, die ja jetzt auf dem Weg ist, sozusagen die Karriere aufzubauen, für einen Kulturwandel, damit sich das irgendwie beschleunigt? Oder ist es vielleicht in der jüngeren Generation schon besser in den Köpfen verankert, die Gleichstellung?
Also was ich wahrnehme, weil ich arbeite mit Lehrlingen, mit Studierenden, Berufseinsteigerinnen, aber genauso eben auch schon also Kolleginnen 30, 40 herum, die sagen schon ein bisschen mehr Berufserfahrung haben, ist, wenn man ganz neu in ein Unternehmen reinkommt, dann nehmen die das sehr, sehr schnell wahr, wie der Hase rennt. Und was ich eben, um da vielleicht auch ein bisschen so den Finger in die Wunde zu legen, sehr stark wahrnehme, es ist mittlerweile Usus, eben auch beim Recruiting, merke ich schon bei den Jobausschreibungen oder auch wie sich Unternehmen auf Messen präsentieren, dass das Thema ganz oben auch irgendwie sichtbar ist, das ist uns wichtig. Aber leider, wenn es so wäre, dann würde ich nicht immer wieder auch hören, dass die Realität leider so sehr davon abweicht. Das heißt, die jungen Menschen wünschen sich schon, und das merke ich gerade bei den jungen Frauen, die haben ein starkes Bewusstsein auch dafür, wirklich von Tag 1, wie wird das gelebt? Das ist sozusagen uns, was man sich schreibt, also was man in den Strategiepapieren oder was auf der Website steht oder auch wozu man eigentlich verpflichtet ist, gesetzlich als Unternehmen. Wie wird das dann ganz im Alltag auch gelebt? gibt. Und da merke ich schon, eine ganz wichtige Person in diesem ganzen Umfeld ist die Führungskraft. Ja, also das ist schon, dass gerade für junge Menschen, nicht, ich spreche jetzt aus der Perspektive von jungen Menschen, aber es betrifft alle, ist eben so die direkte Führungskraft. Ja, und es strahlt natürlich auch aus, ja, das ist eine direkte Auswirkung auf ihren täglichen Alltag. Das ist also ist auch so, dass die Lehrlinge mir dann schon erzählen in den Workshops, die ich mit ihnen mache, dass wirklich die Führungskraft, das ist der Grund, ob sie motiviert sind oder ob sie nicht motiviert sind. Ja. Natürlich, eine Person alleine macht, da muss ich schon auch noch mehr tun, so wie wir es halt schon gehört haben. Mhm. Es gibt nicht die eine Lösung, aber ich merke, da muss man richtig ansetzen. Und dann kann ich nur das aufgreifen, was wir auch schon öfter jetzt gehört haben. Es braucht Vorbilder und Role Models. Und deswegen, ich merke schon, es ist ein starkes Bewusstsein bei den jungen Menschen da. Mhm. Und sie nehmen das auch als wichtiges Thema für sich, also ganz persönlich wahr, und entscheiden sich auch danach, ob sie in ein Unternehmen gehen. Also das ist schon so Themen. Aber natürlich auch, wir haben es jetzt auch schon gehört, es ist jetzt nicht so, dass es bei allen gleichermaßen ausgeprägt ist. Es ist schon eine Gruppe, die sich gut austauscht, die vielleicht dann auch eine Sensibilität über die sozialen Medien auch schon bekommt, ja, dass diese Themen wichtig sind. Also ich merke, es ist ein wichtiges Thema und man kann schon sagen, dass sie ein Treiber auch für den Kulturwandel sind. Also so möchte ich es sehen im positivsten Sinn, ja. Weil vielleicht in Organisationen, Unternehmen, die das Thema noch gar nicht so am Radar haben, aber dann kommt jemand und ist vielleicht dann auch schon ein paar Monate dabei und sagt, warum ist das so und so und warum kann ich nicht das und das haben? Und dann, ja, wenn man da gut zuhört, da kann man auch viel lernen und dann werden sich die Unternehmen auch in Zukunft leichter tun, im Hinblick auch auf den demografischen Wandel, wie wir heute schon gehört haben, da die richtigen Talente auch zu finden und vor allem auch die Mitarbeiterinnen im Betrieb zu halten und weiterhin zu motivieren.
Das ist ein guter Punkt. Welche Erfahrungen machen Sie da? Fordert die jüngere Frauengeneration das ein, Karriere machen zu können, Unterstützung zu bekommen oder nicht?
Ich finde sogar, dass die jungen Männer das einfordern. Mhm. Also, dass die Frauen Karriere machen können. Das ist also, und 80% sind es von der Gen Z, glaube ich, die sagen, Diversität ist wirklich was Wichtiges. Diversität und Inklusion, das wollen wir auch sehen. Es gibt da welche, die sagen, wie schaut euer Vorstand aus und darauf entscheiden, ob sie dort arbeiten möchten oder nicht. Also, das ist schon was wir so in der Form früher vielleicht noch nicht so gekannt haben. Also, das ist schon eine starke Forderung. Und natürlich, bei den Frauen geht es einfach darum, es heißt immer, if you can see it, you can be it. Also nur wenn ich es auch sehen kann und wenn ich jetzt bei uns ins Unternehmen reingehe und das kann ich und sehe, okay, da sind wirklich einige Mütter zum Beispiel oder auch einige Väter und die arbeiten da in Führungspositionen und in Teilzeit, dann glaube ich das auch. Ja? Mhm. Und dann sehe ich als junge Frau, okay, da kann auch ich Karriere machen. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht der entscheidende Punkt, ja, weil dass Männer Karriere machen können, das wissen wir, glaube ich. Mhm. Aber es ist einfach wichtig zu sehen, gibt es weibliche Wege und vor allem gibt es eben Wege, so wie es ich vielleicht machen möchte, individuell. Ja, vielleicht will ich nicht Vollzeit arbeiten, vielleicht kann ich es auch nicht, weil aufgrund von wie auch immer Gegebenheiten. Aber gibt es dann auch eine Möglichkeit für mich, dass ich in meinem individuellen Rahmen so machen kann, wie es für mich passt? Und ich glaube, das ist das Wesentliche und das müssen wir, vor allem die Großen, einfach zeigen und vorleben.
Absolut,
ja. Welche Erfahrungen machen Sie diesbezüglich?
Ich würde es auch nicht auf Geschlechter runterbrechen. Ich glaube, es ist so ein, ich nenne es immer so die Generationenbuchstaben, ich weiß nicht, ob wir noch bei Set sind oder schon weiter. Ich glaube, mittlerweile sind wir schon weiter.
Aber ich glaube, die Alpha ist noch nicht komplett im Arbeitsprozess.
Ist noch nicht da,
aber
ich glaube, das wird ein spannender Mix werden dann, weil natürlich, wie gesagt, man muss es vor, es sind sehr, sehr viele Dinge schon gesagt worden, die ich jetzt nicht wiederholen möchte, oder wo ich nur zustimmen kann. Ich glaube, sehr spannend wird das sein, wenn genau diese, ich sage jetzt mal, diese, bleiben wir bei der Gen Z, wenn die dann wirklich im Unternehmen gelandet sind. Mhm. Weil dann kommen diese Forderungen. Ja, Forderungen, ich glaube, in einem großen Konzern würde ich jetzt einmal unterschreiben, geht man nur dann, und das sind jetzt unsere Perspektiven oder meine Perspektive, wenn man in gewisser Weise eine Aspiration hat. Das würde ich jetzt einmal, davon würde ich jetzt einmal ausgehen. Mhm. Deshalb ist diese Forderung wahrscheinlich aus jetzt aus meiner Erfahrung sowieso da oder kommt von unseren Kolleginnen und Kollegen. Gerade was das Thema Weiterbildung und gefühlt finde ich auch, es geht denen auch fast ein bisschen zu langsam. Also wenn ich es jetzt mit mir vergleiche und ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre im Berufsleben, da war dieses, na, ich muss mich einmal erst beweisen und dann traue ich mich etwas. Ich muss gestehen, ich finde das über, ich möchte das nicht wertend meinen, sondern ich finde das wirklich extrem positiv. Ich hätte mich wahrscheinlich gewisse Dinge vor 20, 25 Jahren nicht so fragen getraut oder fordern getraut, jetzt am Tableau sind. Das ist auch eine, ich sage, wie gesagt, überhaupt nicht wertend, sondern vollkommen neutral. Und das finde ich etwas sehr Positives, dass dieser Mut da ist, dass dieses Bewusstsein da ist. Ja, ich kann etwas, seht ihr mich nicht, jetzt sehr einfach gesprochen. Und ich glaube, da wird sich sehr, sehr viel tun, insbesondere weil jetzt eben dieser demografische Wandel ist. Und wir haben es vorhin angesprochen, 1976, ich meine, die Babyboomer, die jetzt in Generation gehen, die sind sozialisiert worden mit, ich sage es jetzt sehr salopp, die Mama zu Hause ist maximal in Teilzeit und ist dafür verantwortlich, dass ein warmes Mittagessen am Tisch steht oder Abendessen, ist eigentlich egal. Und Papa bringt die Kohle heim, also so sehr schwarz-weiß. Und wenn die jetzt weg sind und dann, wie gesagt, ist jetzt einmal, ich nenne jetzt einmal unsere Generation, wo ganz viel Bewusstsein schon da ist, plus diese extrem, und das finde ich wirklich sehr positiv, diese fordernde Generation, Z, Alpha, whatever. Ich glaube, da wird sich automatisch etwas tun. Natürlich muss man diese Maßnahmen weiterhin beibehalten, aber ich glaube, der Druck wird so groß sein, dass sich dann automatisch der kulturelle Wandel ergibt. Natürlich, man darf keinen Tag aufhören mit den Dingen, die wir jetzt schon tun, aber da ist gerade etwas am Brodeln, und das meine ich jetzt sehr positiv. Weil ich sage, das ist, ja, ist, gewisse Dinge werden sich automatisch ergeben, weil die Schichten wegbrechen, die ein ganz anderes Weltbild halten und fordernde Schichten jetzt gerade da sind, und das, wenn Sie so Schichten vergleichen, jetzt ohne zu sehr in die Physik zu gehen, dann entsteht immer was und dann passiert Reibung, und dann, glaube ich, gibt es da auch die eine oder andere positive, hoffentlich, Beschleunigung.
Nichtsdestotrotz haben Sie vorher gesagt, man findet die gut ausgebildeten jungen Frauen am Spielplatz.
Das ist, glaube ich, die Generation davor. Also, das ist,
also Sie meinen, die Generation Z ist dann die, die, wo der Druck
steigt? Zumindest meine Wahrnehmung.
Also ich beobachte es auch so. Ja. Also ich habe auch ein Buch zu diesem Thema geschrieben, und da bezeichne ich so meine Generation, weil wir jetzt überhaupt in diesen Begriffen bleiben. Ja. Aber wenn wir es jetzt vereinfachen wollen, die Generation Y oder Millennials, also bin ich sozusagen das Beispiel, so als Scharnierfunktion. Wir sind ein bisschen dazwischen. Genau, ja, weil wir sind sozialisiert mit dem Alten, aber wir spüren schon, so geht's nicht weiter. Und wir schauen auf die Jüngeren, kann es persönlich sagen, aber ich beobachte sie auch als Expertin von außen und denke, wow, die sind aber selbstbewusst. Da sage ich auch, das hätte ich mich nie getraut. Genau, ja. Ich habe mich erst einmal bewiesen, ich habe 8 Jahre lang im Finanzministerium mich erst einmal sagen, dass ich mich einmal, mich überhaupt irgendwas getraut habe zu fordern, hat es einige Zeit gebraucht. Ja. Und was ich ja schon beobachte, und da möchte ich auch anknüpfen, das eine, was ich sehr positiv finde, wenn man hinschaut und dann eben so Mentoring, Buddy, was auch immer für Modelle einführt, wo dann eben nicht diese Kluften auseinandergehen, weil das muss man schon sagen, auch wenn wir uns jetzt wirklich einig sind, aber ich bin oft schon in Räumen, wo ich zum Beispiel zu diesem Thema spreche, also Vorträge halte, und da kommt dann in der Diskussion schon immer, na, also das ist furchtbar und diese jungen Leute und die wollen nichts mehr, und es entsteht richtig eine Kluft. Ja? Und da plädiere ich dann immer wirklich auch für Solidarität, hinzuhören, auch das Gespräch zu suchen, weil so wie in allen Altersgruppen gibt es Menschen, ja, okay, die schauen wirklich nur aufs eigene, aber man kann auch mit jungen Menschen sprechen, man kann ihnen auch die Grenzen aufzeigen. Sie wollen einfach nur die Bereitschaft spüren, dass das Thema wichtig ist, dass sie wichtig sind und dass man ihnen zuhört. Und deswegen auch so dieses zwischen den Altersgruppen oder Generationen, auch dieses Vermittelnde und dieses Brückenbauende, ich finde, an dem kommen wir nicht vorbei. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Vor allem aktuell eben, ich sehe da wirklich eine starke, ja, die und die, also so eine totale Polarisierung. Und das geht sich in der aktuellen wirtschaftlichen Lage einfach nicht mehr aus. Wir müssen viel mehr miteinander tun.
Aber zusammenfassend kann man jetzt schon sagen, die nächste Generation macht mehr Druck auch Richtung Gleichberechtigung, und da unterstützen dann auch offensichtlich die Männer, die ja eigentlich sehr wichtig sind in dieser Funktion.
Ja, vor allem die jungen Männer, muss ich wirklich sagen, die das auch einfordern und auch für sich selber und auch sagen, okay, ich möchte auch Teil sozusagen des gesellschaftlichen Lebens und auch zum Beispiel aktives Familienmitglied sein. Also nicht nur Führungskraft, ich will das auch beides vereinen, und das hilft den Frauen, ja. Weil wenn das Männer auch wollen, dann ist das nicht sozusagen eine Sache, die jetzt nur auf Frauen zugeschnitten ist, sondern beide. Und bei den Jungen, ich sehe das auch, das ist ein sehr leistungsbereit, also ich kann jetzt nicht bestätigen, dass das nur so ist, so quasi, ja, wir wollen jetzt nicht mehr arbeiten, das könnte ich überhaupt nicht unterstreichen. Aber ich beobachte dann auch manchmal einen konservativen Gegentrend, was mich dann auch erstaunt, dass man dann sagt, okay, eben, die finden es dann doch wieder gut, dass Mami zu Hause ist,
das macht mir eher Sorgen, ja, weil es kommt ja immer so in Wellen. Wir wissen, jede Veränderung sozusagen erzeugt wieder Druck und Gegendruck. Und das,
aber vielleicht ist es wirklich das, was Sie vorhin zusammengefasst haben, dass die so, ich meine, ich würde es dann nicht auf Generationen runterbrechen, gibt es in jeder, aber so diese Scharnier?
Ja, Scharnierfunktion.
Ja, wieder was dazugelernt, spannend.
Ja, die OECD sagt ja, wir brauchen noch 132 Jahre. Ja. Ich hoffe immer, dass das schneller geht. Ich habe selber eine Tochter zu Hause.
Aber das ist ja auch über die sozialen Medien, ist das ja auch so ein Trend, eben das, was wir jetzt gehört haben, so dieser Blick zurück. Also wir wollen auch als junge Frauen, also das Bild gibt's auch so, wir wollen dann wieder daheim sein und so die Mama sein und dann irgendwie so wird das dann über soziale Medien so abgefeiert und so. Also diese Entwicklungen gibt's auch. Und das ist, glaube ich, ein viel zu komplexes Thema, um da die eine Lösung zu haben. Aber ich finde es trotzdem wichtig auch, dass, also ich würde schon auch sehen als Ausfluss dessen, wie diese jungen Frauen ihre Arbeitswelt erleben, wie die Realität heute in den Betrieben ist. Mhm. Und deswegen dieser Trend auch dann wieder dieser Rückzug ins Private, weil hier einfach das Gefühl sicherer und mehr cozy, also irgendwie gemütlicher irgendwie ist. Ja. Aber natürlich wissen wir, was das für fundamental, ja, was das für Auswirkungen hat für Frauen, wenn sie eben nicht am Arbeitsmarkt
sind. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ja die Generation, die junge Generation dann auch immer breiter aufgestellt sein wird in den Unternehmen, sage ich jetzt mal, hoffen wir im besten Fall, dass wir keine 132 Jahre mehr brauchen, sondern dass sich das Ganze beschleunigt.
Ich bin optimistisch. Ja.
Wir sind jetzt einmal optimistisch.
Absolut. Ja.
Ich bedanke mich ganz herzlich für diese spannende, lebhafte Diskussion und fürs Dabeisein.
Herzlichen Dank.
Danke.
Danke.
Das war der Presse-Podcast zur Schwerpunktwoche Erfolgsfaktor Frauen. Wir bedanken uns fürs Zuhören.